Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Das war das Intro. Herzlich willkommen zur neuen Folge des 365 Grad Podcast, wo wir uns um uns selbst drehen und deswegen auch bei Instagram sind, weil dort dreht man sich um sich selbst. Und wir haben heute jemanden, der auch bei Instagram ist und sich mit seinem Instagram-Tag ja vorstellen kann, wenn er will. Willkommen in der Runde, Jan Micha Andersen.
Ja, schön hier zu sein. Mich mit einem Instagram was vorstellen? Ich glaube, ich habe da nur Bilder von Wein, wo ich einen Tannenbaum gesägt habe.
Wo findet man dich denn unter welcher Adresse bei Instagram, wenn man dir folgen möchte?
Ah, JMA1404. Jan Micha Andersen.
Ah, ja.
Und für alle, die mir am Geburtstag gratulieren wollen, habe ich immer das Geburtstag reingehängt.
Wie ich mir
nicht die Jahreszahl
kann. Großartig. Ja.
Ich habe auch gerade lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, wofür die Zahl steht.
Alles Gute nachträglich.
Ja.
Für die ganzen letzten Jahre.
Ja. Genau, je nachdem, man das ausstrahlt hier.
Genau. Noch dabei außerdem Pauline.
Moin, moin.
Und Hanna.
Hey, hey.
Und wir haben heute ein wunderbares Thema und zwar reden wir über das Enneagramm. Wer sich jetzt fragt, warum kommt nach der Antichrist-Folge eine Folge über das Pentagramm, der genau,
hätte recht haben können.
Hätte recht haben können.
Und oder hat schon gemerkt, dass Jan keine Ahnung hat.
Oder hat den gleichen Humor wie ich. Das, genau, tut mir leid an der Stelle. Wir möchten aber gerne kurz anfangen, unseren Gast vorzustellen. Jan Micha, wer bist du eigentlich? Und warum bist du erst jetzt bei 365 Grad zu Gast?
Also wer ich bin, Jan Micha, ich weiß gar nicht, ich habe mir noch selten gehört, dass du meinen Namen so schön betont aussprichst. Wir kennen es ja schon so lange, Jan. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt erst hier bin. Ich glaube, ich war schon öfter eingeladen, bisher war noch nicht das spannende, das für mich passende Thema dabei, glaube ich. Obwohl es viele passende und spannende Themen auch schon gäbe. Ich arbeite seit 9 Jahren hier in Halle, komme ursprünglich aus dem Schwabenland und vor 9 Jahren sind wir, meine Frau und damals mit einer Tochter nach Halle gezogen, inzwischen habe ich eine zweite Tochter auch, Kala mit C und arbeite seitdem eigentlich im Lichthaus, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen, immer mit einem Team zusammen und...
Was ist denn das Lichthaus? Ich frage jetzt mal für alle HörerInnen.
Die das Lichthaus nicht kennen. Hm. Boah, ich habe gedacht, kann's wir haben so geben. Gut gearbeitet in den letzten Jahren, ne? Dass man das ja kennt. So. Das Lichthaus ist ein Kulturcafé. Das heißt, da gibt es ein öffentliches Café an 4-5 Tagen die Woche und eben viel Kulturprogramm. Und als eine Gruppe von Christen, die einen hoffnungsvollen Ort gestalten wollen in der Stadt, öffnen wir die Türe, machen Veranstaltungen und freuen uns auf Begegnungen, Gespräche mit den Leuten. Und es war sehr spannend, die letzten Jahre einfach ganz unterschiedliche Leute und Netzwerke in Halle kennenzulernen. Und manchmal glaube ich, ich habe mit am meisten davon profitiert, von dem Lichthaus als Kulturcafé. Und es war eine spannende Reise eigentlich, also für mich auch, auch in allen möglichen Bereichen.
Was steht auf deiner Visitenkarte? Was ist deine Berufsbezeichnung?
Auf meiner Visitenkarte, die ich mir selber schreibe, wollte ich erst draufschreiben, Superman. Leitung Lichthaus steht da drauf. Gesamtleitung.
Ah.
Also weil es verschiedene Leute gibt, die alle, wir alle leiten bei uns halt irgendwas und irgendwen.
Leiten und leiden?
Beides wahrscheinlich so.
Und ich finde es eine schöne Vorstellung, die Vorstellung ist, hallo, ich bin Jan Micha, ich bin Gesamtleiter. Ja. So, es hat irgendwie so...
Ist anders wie Halbleiter und die ganzen Scherze, die dann kommen.
Der ist auch nicht schlecht, ja. Halbleiter, oh, Klappleiter. Nee. Jan Micha... Wir stellen allen unseren Gästen und Gästinnen eine Frage, die wir auch dir stellen wollen und die vielleicht bei dir besonders spannend ist durch dein geistliches Amt, was du ja auch hast als Gesamtleiter dort. Ob du das nochmal erzählen möchtest, kannst du ja auch nochmal selber entscheiden. Wo hast du denn schon Zweifel erlebt in deinem Glauben, in deinem Leben?
Also auf was du anspielst, als Gesamtleiter vom Lichthaus, ich habe noch so ein paar andere, wir haben auch noch einen Kulturverein gegründet, da bin ich Vorstand übrigens, wenn wir eine Visitenkarte dafür hätten, hätte ich da Vorstand drauf, aber wir haben auch eine Gemeindegründung mit Hausgemeinden, da war in letzter Zeit schon mal jemand da auch hier im Podcast, das Lux-Kollektiv und da bin ich auch mit im Gründungsleitungsteam. Das ist auch ein Stück nicht nur Vergangenheit, sondern ich war Jugendpastor früher, das heißt, also da gibt es auch eine Kirchengeschichte, in Verantwortung da und auch schon einen längeren Glaubensweg. Und ich glaube, ich würde sagen, also Zweifel, mir fällt jetzt gerade ein, ich hätte mir Gedanken machen können davor, ich wusste, dass so eine Frage eigentlich kommt, habe ich nicht gemacht, so, liegt vielleicht ein bisschen an meinem Persönlichkeitstyp und auch, dass ich da gar nicht so immer so riesen Zweifel habe. Ich glaube, ich bin sehr gesegnet mit weniger Zweifeln, so grundsätzlich. Und trotzdem gibt es auch Zweifel, also wenn das auf den aufs Glaubensleben anspielt, würde ich sagen, wahrscheinlich habe ich vor 10, 15 Jahren noch mehr geglaubt, dass Gott erfahrbarer ist, als ich manchmal heute glaube. Also manche zweifeln so dran, also egal, wenn man betet, wenn man an manchen Stellen, ich weiß, dass Gott erfahrbar ist, aber leider nicht immer so oft und so gerne wie ich. Und da gibt es manche Zweifel mit verbunden. Und das auszuhalten und trotzdem zu glauben, da gehören Zweifel genauso mit dazu. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass die mich so riesig in Schach halten oder so. Aber da kommen die mir mal vor.
Ja, danke dafür.
Und was hast du mit dem Enneagramm zu tun?
Das wäre jetzt die Frage in die Runde gewesen, aber auch, was haben wir eigentlich alle? Aber dann ja, Micha, start du mal. Und dann könnt ihr anders ja schon mal überlegen, wie sie dazu gekommen sind.
Hey, Enneagramm, also als ein Persönlichkeitstypenmodell, da gibt es ja ganz viele und die sind mir mein Leben lang, habe ich das Gefühl, immer wieder schon gekommen. Vielleicht liegt es mit an der christlichen Karriere, also das manchmal in Gemeinde kam es immer davor, auch in Mission kommt es immer davor, ja, also in verschiedenen, da gibt es immer Auseinandersetzungen auch mit Persönlichkeit, gerade wenn man mit Teams zusammen auch arbeitet und da habe ich ganz verschiedene Modelle kennengelernt und das war, glaube ich, eigentlich so eins der neueren, also in den letzten Jahren mehr, ein Modell und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Aber da kam Enneagramm einfach vor, auch viel eben mit dem eigenen Team oder mit anderen Teams zu arbeiten. Wir haben das mit unserem Team im Lichthaus, wir haben das bei uns in der Gemeindegründung auch gemacht. Ich habe das sogar mit meiner Familie einmal kurz vor Weihnachten haben wir einmal Enneagramm durchgezogen, mal zu gucken, wie wir eigentlich sind und so ticken bei uns in der Großfamilie. Und ich persönlich finde das voll spannend. Mir hilft es, andere besser zu verstehen und meinen Bezug zu anderen dadurch auch besser zu verstehen. Aber ich weiß auch, dass es andere gibt, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Darf ich schon Geschichten erzählen gleich am Anfang? Ich bin mal mit einem rumgereist, da haben wir auch so eine kleine Gruppe, die wir da waren. Und den hat es auch genervt. Ich glaube, wir haben da innerhalb von den ersten 3 Monaten, wo wir unterwegs waren, da haben wir die ganze Zeit irgendwie solche Persönlichkeitstests und so gemacht und der hat es gehasst. Ich glaube, ich fand es immer mega geil und habe immer mitgekriegt, komm, mach doch nochmal hier, das ist doch voll gut und hilft uns doch auch und wir reisen auch noch weiter rum und bla bla bla. Und der hat es so gehasst und das war, glaube ich, der Zeitpunkt schon vor knapp 20 Jahren, dass ich verstanden habe, manche finden das voll geil, so wie ich, bin da voll neugierig und andere, die können das oft, die hassen das wie die Pest.
Ja, das stimmt.
Geht überhaupt nicht so. Und da gibt es verschiedene Gründe, da können wir gerne auch drüber reden, also was für Gründe sind, auch warum Leute vielleicht gar keinen Bock drauf haben.
Das Spannende ist ja, dass wir festgestellt haben, also warum haben wir so ein Thema? Weil wir festgestellt haben, dass mehrere Leute in dieser Runde auch irgendwie einen Bezug zu diesem Thema haben. Also genau genommen alle, bis auf ich. Deswegen darf ich diese Folge heute auch moderieren. Pauline, wie bist du denn zum Enneagramm gekommen?
Das ist gar nicht so kompliziert. Eine Freundin von mir, die hat sich dieses Jahr damit ein bisschen beschäftigt oder schon auch ein bisschen mehr mit so einer Gruppe und so, hat immer wieder irgendwas erzählt und meinte halt immer wieder, ja, mach doch einen Test, was bist du denn? Und dann habe ich halt...
Von dem, wenn du dir letztes Jahr gesagt hast, du sollst einen Test machen, das war einfach ein Corona-Test. Du hast das falsch verstanden.
Darum hat mir die Antwort auch nicht so viel weitergeholfen.
War nur positiv oder negativ.
Meistens negativ. Also. Ja, das war ein bisschen traurig. Naja, und darum bin ich jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig am Ziel angekommen. Also ich weiß gar nicht so ganz sicher, welcher Persönlichkeitstyp ich bin. Aber ich habe mir zumindest ein paar YouTube-Videos angeguckt. So 2021 Art von Beschäftigung mit einem Thema. Und du, Hanna?
Ja, ich finde es gerade interessant, das war mir gar nicht so bewusst, dass ihr das jetzt aus der neueren Zeit gerade erst kennt. Ich kenne das aus meiner Familie und ich kann gar nicht richtig sagen, wann dieses Buch von Richard Rohr da in den Haushalt meiner Eltern gewandert ist. Gefühlt gab es das da schon immer und wahrscheinlich so irgendwann in den 90ern, Anfang der 2000er habe ich mich damit beschäftigt, einfach durch meine Mutter, die macht ja auch so Beratungsarbeit und dann hat mich das immer wieder begleitet. Und ist dann nochmal ganz intensiv gekommen, weil ich eine Zeit lang eine Qualifizierungsreihe als Prozessbegleitung begleitet habe. Ist im Wort drin. Und da war immer das erste Modul, waren 3 Tage mit einer Trainerin, Referentin, die halt sich zum Enneagramm auskennt. Und das habe ich 2 oder 3 Mal miterlebt. Und da hat man dann schon ganz schön viel Input dazu gekriegt. Also wir haben halt wirklich über 3 Tage die Hintergründe so ein bisschen vom Enneagramm angeguckt und dann aber auch diese ganzen einzelnen Muster uns genauer angeschaut, was steckt da so drinne an Botschaften und die auch zum Teil ausprobiert mit irgendwelchen Körperübungen etc. So, das ist so mein Hintergrund und genau, und das nehme ich einfach so mit. Also da bin ich, glaube ich, relativ stabil da drin, was ich für ein Muster habe. Und genau, habe mich damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt und auch ein bisschen für mich gearbeitet. Und dann gerät es auch immer mal wieder in Vergessenheit, aber das Hintergrundwissen bleibt halt dann doch ein bisschen da.
Das heißt, es ist auch nichts Kirchliches, Enneagramm, weil man denken könnte, also auch nicht Pentagramm.
Aber ich habe gerade nochmal nachgelesen von dem Typen, der das eigentlich als erstes so ein bisschen in die westliche Welt reingebracht hat. Und das ist dieser Gurdjieff, ich weiß mal gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Und der hat wohl schon am Anfang das als so eine Art esoterisches Christentum reingebracht. Das wusste ich gar nicht, weil der ganz weit zurückgehende Ursprung ist eher bei den Sufis. Und es war auch ganz lange irgendwie so eine, also das ist jetzt eher so Splitterwissen, was ich habe, war auch ganz lange eher so ein Geheimwissen, dann auch lange bei den Jesuiten, auch eigentlich mit so einem Verbot, das darf nicht nach außen getragen werden. Und Gurdjieff war dann, glaube ich, so der Erste, der das also Anhängerschaft irgendwie geleakt hat, genau in die Breite getragen hat. Und dann gab es so in den 80ern 3 Bücher, die rausgekommen sind. Und da war es dann so in der westlichen Welt drinne und hat sich dann seitdem so ein bisschen weiterentwickelt.
Ich muss jetzt an der Stelle schon mal unterbrechen, und zwar verstehe ich jetzt schon nicht mehr. Ich dachte, es geht um einen Persönlichkeitstest. Den DISC-Test kenne ich. Ich kenne auch die YAM aus meinen Jugendjahren. Die habe ich eher gelesen als die Bravo. Da gab es mal einen Persönlichkeitstest. Keine Ahnung, welcher Promi bist du? Aber das hätte alles kein Buch gerechtfertigt. Und jetzt habe ich schon Worte Muster gehört, Esoterik. Auf den Büchern ist dann am Ende doch das Pentagramm in so verkappter Form drauf.
Nein, es ist kein Pentagramm, es sieht nur so ähnlich aus, nur dass wir das einmal kurz geklärt haben.
Hey, okay, weil Penta ist doch 5.
Penta ist...
Ja, und wie viele Typen haben wir hier drauf?
Ich weiß nicht, es ist jetzt, aber ich kann
9.
schon nicht zählen.
Okay. Deswegen, genau. Enia ist nämlich 9 und Kram ist Typen oder Stile oder...
Genau, also ich würde da tatsächlich gerade einhaken, weil da merke ich bei mir, ich habe ja manchmal so Dinge, die kann ich ja nicht gut aushalten, wenn die so formuliert sind. Und ich glaube, viele von so den Ursprungsschreibern oder Autoren übers Enneagramm würden schon nicht sagen, dass es eine Persönlichkeitseinteilung ist, weil dieses DISC-Ding zum Beispiel, wer das so kennt, das war ja sehr lange in der christlichen Szene so in, das ist ja wirklich so eins, da kann ich von allem ein bisschen was sein und alles fließt zueinander und ich bin, wenn ich privat bin, jemand anders, als wenn ich in Arbeitskontexten bin und so, und das ist im Enneagramm alles nicht so. Im Enneagramm geht man eigentlich eher von einer Charakterbeschreibung aus und deswegen eben auch von einem Muster, wie ich mein Leben lebe. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Ich weiß, dass manche das denken, dass man vom Enneagramm ein bisschen was davon sein kann und ein bisschen was davon und ein bisschen was davon. Das ist ursprünglich nicht so gedacht, sondern du hast ein Muster, über das du dir das Leben erklärst. Also was deine Grundströmung ist, wie du versuchst in der Welt zu Liebe, Sicherheit und Kontrolle zu kommen. Und das bringt man so ein bisschen genetisch mit. Also man hat so eine Persönlichkeitsstruktur, die man mitbringt und dann aber auch Sozialisation, über die man das lernt. Und dann gibt's eben diese 9 Muster, in denen sich das ausprägt. Und beim DISC-Test ist es ja eigentlich auch so geil, ich lese das und freue mich dann ein bisschen so über die Stärken und ich habe so ein paar Sachen, wo ich mich entwickeln muss. Und das Enneagramm geht davon aus, wenn du deinen eigenen Muster da drin findest, dann tut das scheiße weh, weil das ist nichts Schönes. Sondern es geht eigentlich genau darum zu finden, mit welchem Muster betrügst du dich. Also welches Muster lebst du die ganze Zeit und verpasst eigentlich dein eigentliches Wesen. Und es geht dann darum, sich aus diesem Muster herauszuentwickeln. Es geht nicht darum, ich entdecke mein Muster und dann feiere ich, dass ich das bin und kann dann allen entgegenwerfen, ja, ich bin halt eine 8, da kann ich das halt nicht. Also dafür wird es auch benutzt, aber das ist nicht der Grundgedanke vom Enneagramm, sondern...
Aber da wäre schon die Frage gewesen, warum denn nicht? Also beim DISC-Test kennen ja viele von euch, kennen die meisten auch, ne? Dieses dominant,
initiativ, stetig, gewissenhaft.
Genau. Wo dann irgendwie findet man es raus, dann hat man so viele Punkte da und so viele Punkte da und so viele Punkte da und so viele da. Und dann denkt man, ja, okay, ich bin grob hier das und das und das. Und dann habe ich halt meine Stärken und meine Schwächen und dann muss ich gucken, wie gehe ich damit um so im Leben, mit den Stärken und den Schwächen. Aber was ist der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt ein Handlungsmuster habe, warum kann ich nicht sagen, ja, mein Handlungsmuster funktioniert gut?
Ja, weil das Enneagramm einfach einen ganz anderen Ursprung hat. Das geht nicht um Handeln, sondern es geht darum, was ist deine Grundmotivation, um auf die Welt zu gucken und dir die Welt zu erklären. Deswegen wenn man sich am Anfang mit dem Enneagramm auseinandersetzt, sagt man ganz oft, naja, ich bin ein bisschen das Muster und ein bisschen das und ein bisschen das, weil man das Verhalten, was man da drin beschrieben erlebt, bei sich selber auch kennt. Aber das Interessantere ist, warum verhalte ich mich so? Mhm. Also zum Beispiel das Sechsermuster, also ihr merkt schon, ich benutze immer so Zahlen und in diesen alten Enneagrammbüchern werden die Muster einfach nur nach Zahlen eingeteilt. Wir können dann nachher nochmal aus den neueren Büchern auch diese Begriffe dazu suchen. Aber zum Beispiel das Sechser- und das Zweiermuster sieht nach außen total ähnlich aus. Es sind beides so Muster, die sehr viel sehen, wo muss was gemacht werden, wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich was ausgleichen. Aber die Grundenergie, warum sie das tun, ist eine komplett unterschiedliche. Also die Sechs macht das zum Beispiel in dem Fall, weil sie ganz viel Sicherheit braucht, weil für die alles unsicher ist und sie nimmt alles wahr, um für sich das sicher zu gestalten. Und die Zwei nimmt das alles wahr, um was zu machen und dafür Liebe zu bekommen. Also die Zwei hat zum Thema, ich will geliebt werden. Und das sind halt zwei vollkommen unterschiedliche Motivationen innerlich, aber das Verhalten nach außen sieht sehr ähnlich aus.
Und ich glaube, deswegen wäre es auch gut oder wichtig, also vielleicht gar nicht mit den Nummern nur anzufangen, mhm. sondern eben, wenn es um Grundmotivation geht, die unterteilen es immer nochmal in so Dreiergruppen, mhm. Was eben mehr, da geht es mehr um die Grundmotivation oder auch um die, was dahinter ist. Und ich glaube, das ist schon einer der großen Unterschiede, dass eben gar nicht nur das Verhalten beschreiben will, sondern eben, wo es um Motivation dahinter geht. Und was ich auch sehr spannend finde beim Enneagramm, wo es auch eben jetzt, wie Hannah vorher gesagt hat, gerade wenn es um Einwände auch geht, sollte man immer sagen, ja, da bin ich in so eine Box reingesteckt. Und eigentlich geht es nicht darum, in eine Box reingesteckt zu werden, sondern mhm. zu erkennen, wo ich vielleicht schon drinne bin und da rauswachsen zu können oder rausreifen zu können und mich weiterentwickeln zu können. Ja. Und das finde ich beim Enneagramm, so wie ich das eben kennengelernt habe, auch immer eine große Stärke, weil es auch um Entwicklung geht, um Wachstum, um Reifen da drinnen auch. Dadurch, dass ich Muster erkenne und dass ich mich da rausbewegen kann oder da besser mit umgehen kann.
Wollen wir dann vielleicht als nächstes mal uns diese Nummern angucken, die sich mal durchgehen und diese drei Gruppen und sowas, und dass man da, um da ein bisschen konkreter mhm. was herauszufinden?
Ich glaube, spannend wäre zuallererst mal in die drei Zentren reinzugucken, weil da drin sich ja dann auch diese Muster sozusagen bewegen.
Also Zentren, Muster, viele verschiedene Begriffe, mhm. die vielleicht spannend sind, aber nochmal einfach mal mit Dreiergruppen anzufangen. Mhm. Und wenn es nachher um die Zahlen geht, Dreiergruppen, da gibt es, also je nachdem, ich habe sogar ein Buch gelesen, eins von neueren, die fangen auch nachher in der Einzelbeschreibung von den Nummern, fangen die bei der 8 an,
genau.
weil die nämlich die 8, die 9 und die 1 zusammengehören. Das sind so, ich weiß, wie heißen die Zentren? Heißt es dann auch Bauch?
Genau, Bauch, Herz und Kopf. Und 8, 9 und 1.
Das ist Bauch.
Bauch, ne?
Und dann kommt die Herztypen, hast du vorher schon gesagt, die sind nämlich die 2, 3 und 4, mhm. sind die Herztypen. Und dann kommen die Kopftypen.
5, 6 und 7.
Genau.
Genau. Und das hat auch immer was mit den Grundthemen zu tun, ne? Also beim Bauch geht es ganz viel um mich selbst wahrzunehmen und mich selbst zu verstehen. Herz ist sehr viel in der Begegnung mit anderen oder hat mehr was damit zu tun. Und Kopf ist so die Wahrnehmung von sich selbst und von der Welt. Also es sind so... Also wirklich, Enneagramm ist echt eine Wissenschaft, wo man mehrere Wochen lang Seminare dazu machen kann. Das heißt, man kann dann in diese Zentren nochmal reingucken, weil es dann auch so um blockierte Energie geht und um nach außen gerichtete Energie etc. Es ist wirklich super spannend.
Aber ist das Ganze irgendwie, basiert das auf einer psychologischen Geschichte oder geht es wirklich um so, weil Energie klingt jetzt eher so nach, da ist irgendwas im Menschen noch irgendwie irgendwas Metaphysisches. Das ist
wirklich ganz altes Wissen, einfach nur. Also ich glaube, man kann oft, gar nicht genau sagen,
das sagt
man
oft als der Knackpunkt oder einer der Knackpunkte mhm. dabei. Das ist eben nicht so das Wissenschaftliche, nee. Sondern das ist halt viel mehr auf Erfahrungen, auf allen Überlieferungen basiert. Und dann trotzdem zu erleben, wie das treffend ist oder hilfreich ist. So, aber das gibt eben so, ja, manche sagen so, ah ja, das hört sich wie Pentagramm an und mit diesen Symbolen, das ist irgendwie komisch so, da lasse ich die Finger. Das ist so ein Hinderungsgrund. Oder das andere sagen, das ist mir nicht wissenschaftlich genug. Das gab es auch, aber...
Genau, also ich kann hier nochmal so ein bisschen gucken, das habe ich hier nochmal rausgesucht, nach welchen Quellen, also auf welche Quellen sich das so ein bisschen bezieht. Das ist einmal so Sufismus, also islamische Mystik, dann gibt es so ein bisschen auch buddhistische, hinduistische Traditionen drin und essenisch-christliche Mystik. Das ist mir jetzt auch ganz neu, das so gehört zu haben. Aber da sieht man schon, dass es unglaublich viele alte, sehr, sehr alte Strömungen sind, die da so zueinander fließen.
Ich habe immer 4. Jahrhundert Wüstenväter.
Ja, genau.
Das war so richtig. Das erste Schlagwort, wo man sagt, ey, schon krass alt. Und bevor dann eben viele anders adoptiert haben.
Und da ist ja dann immer so eine Gefahr auch drin, dass wir das so verwestlichen in unser Denken. Ne? Und ich glaube, das ist genau schon dieser Unterschied, dass du eben das nicht so lesen kannst wie ein Disk-Test. Und auch viele sagen, wenn du dich mit Enneagramm beschäftigst, ist eigentlich die erste Bewegung, die man hat, ist, dass man gerne alle Menschen darin einteilen möchte. Und eigentlich wäre es aber gut zu sagen, ich suche darin so lange, bis ich erstmal mich gefunden habe, bevor ich überhaupt irgendjemand anderem einen Stempel aufsetze. Das bist du. So, genau.
Ja. Ein Lieblingszitat, Nochmal für auch so Leute, die keinen Bock auf so Modelle haben. Was ich mal gelesen habe, war, irgendein britischer Mathematiker, George Box, hat wohl gesagt, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Das finde ich ein schönes Zitat, so dieses, ja, ich verstehe schon, dass es eben auch, dass man also manchen Scheiß mitmachen kann, ja, dass irgendwie auch nicht alles perfekt oder fertig ist so, aber wenn die nützlich sind zur Selbsterkenntnis, also mehr zu erkennen, wie ich bin und mir damit auch hilft, den Umgang mit den anderen Menschen, egal ob es das Team, ob es meine Partnerschaft, sonst was ist so, ich glaube, dann würde ich gerne mich damit auseinandersetzen, wenn es halt nützlich dafür ist.
Ja, cool. Wollen wir die Muster einfach mal durchgehen, ja, und so ein bisschen sagen, austauschen, was wir dazu wissen?
Jetzt haben wir die drei Gruppen. Mit denen
wollen wir auch bei 8 anfangen, oder? Tatsächlich, wie du es vorgeschlagen hast?
Ja, also ja, meinst du nochmal mit den drei, die drei Zentren oder wirklich die einzelnen Typen?
Die einzelnen. Ich glaube, weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich weiter in die Tiefe gehen würde bei den drei Zentren.
Ey, lass mal ganz kurz. Das
glaube ich, schon sehr spezielles Wissen.
Ich meinte jetzt ein, okay, kurzer Werbeblock, ja, mit dem Spark-Netzwerk, mit dem ich verbunden bin. Die haben so einen kurzen Test. Heißt, bei den Quellgrund bezieht sich auch auf das Enneagramm, da kann man einen Test machen, kriegt auch so eine Auswertung. Die haben auch so ein kurzes E-Book. Ich glaube, das war, warum ich mich erst mit den neueren Sachen beschäftigt habe. Richard Rohr kenne ich auch von irgend 2000 rum. Als ich an der Bibelschule war, habe ich das mal in die Hand bekommen und habe, glaube ich, nur das erste Drittel von dem Buch geschafft. Ah, okay. Und nicht fertig geworden, weil mir das, glaube ich, zu wissenschaftlich oder irgendwas war. Aber so ein kleines E-Book, da konnte ich gut mit so. Und also damit hab ich letzten Jahre mehr mitgearbeitet oder mitgelernt, und die haben auch manche Kurzzusammenfassungen. Da kann man immer sagen, ey, das ist viel zu wenig, deswegen gibt es ja viele Bücher, mit denen man sich auseinandersetzen kann, aber um so eine erste Idee zu bekommen, ist das ganz gut. Und ich habe da auch nochmal so ein, jetzt gerade zu diesen drei Zentren oder was, schreibst du mal als Zentren, ich kenne es mal als die Triaden oder diese Dreiergruppen. Fand ich ganz, ganz spannend nochmal und vielleicht auch spannend nochmal von euch, also gerade die anderen, zu sagen, ey, gibt es eine erste Tendenz, ja, also wenn jetzt Pauline gesagt hat, du hast schon angefangen mit zu beschäftigen damit, oder auch der Jan zu sagen, ey, wenn ich nur die Gruppen mal höre, gibt es da irgendwas, wo ich mich mit einordnen würde. Und ich kann mal kurz, ich habe das auch kurz markiert, also die haben ja 8, 9 und 1 so als Bauchtypen, da haben aufgeschrieben, das Grundthema ist Wut oder Zorn, das hört sich auch ganz entschuldigung, aber es ist manchmal, wenn man so sagt, mir krummelt es auch im Bauch. Ja, das ist da, wo wirklich auch die nicht nur Intuition, sondern auch so Wut und Zorn vielleicht auch ist. Und was sie suchen, das haben die auch damit reingeschrieben, was sie suchen, ist eher Ehre und Selbstwert. Und ich glaube auch Gerechtigkeit, wenn man noch ergänzt jetzt einfach mal. Aber die sind so getrieben eben von Wut und Zorn und dann irgendwie Dinge vielleicht auch richtig zu machen, Ehre wiederherzustellen und Selbstwert. Das war so ein, sag mal, bei 8, 9 und 1. Bei den 2, 3 und 4, was die Herztypen sind, da ist Grundthematik eher Scham, weil die natürlich sehr beziehungsorientiert sind. Ja, Scham ist ja auch wird immer größeres Thema auch heutzutage so.
Gibt es ganz tolle Podcast-Folgen,
habe ich letztens auch gehört. So, ja. Es hat ja viel mit Beziehung eben dann zu tun, dem Gegenüber auch. Und da geht es eben viel auch eben, weil Beziehung auch um, die suchen eher auch Liebe und Annahme. Ja. Das geht ganz viel um dieses Gefühl, Herz, Beziehung, geliebt, angenommen zu sein. Und spannend sind dann eben 5, 6 und 7 als die Kopftypen. Da ist die Grundthematik eher Angst, die halt viel mit dem Kopf sich mit befassen, beschäftigen, so, ja, über die Angst und alles durchgrübeln, um dann, wie Hannah vorher schon gesagt hat, vielleicht auch manches vermeiden zu können oder eben, dass es nicht passiert. Und was die eben suchen, das ist dann eher Sicherheit. Genau. Und das fand ich so einfach mal als die Paare von Grundthematik und was sie vielleicht am Ende auch suchen. Und natürlich gibt es noch viel mehr dazu zu sagen, aber vielleicht mal kurz in die Runde gefragt hier. Pauline, du hast vorher schon gesagt, dass du auch dich angefangen hast, damit zu beschäftigen.
Ja, aber das finde ich ganz schwer. Ich finde auf jeden Fall die Ausführung jetzt noch mal ein bisschen deutlicher, weil irgendwie nur diese Frage, was ist bei mir der Fokus, Kopf, Herz oder Bauch, ist so sehr abstrakt. Aber ich finde das immer ganz schwer. Bei jedem Persönlichkeitstest bin ich eigentlich, weiß ich am Ende nicht die Antwort.
Okay, aber welche von den Sachen, wenn du die, also ich finde auch Bauch, Kopf und Herz, habe ich gerade gedacht, passt für mich, also hätte ich irgendwie eine klare Tendenz gehabt. Jetzt habe ich die Worte dazugehört und dachte, dann bin ich ganz woanders, als ich ursprünglich dachte. Hast du da eine Tendenz gerade?
Ich würde dann zu Kopf tendieren, aber weiß ich nicht. Und du?
Ich war halt früher beim Kopf, weil ich sagen würde, so von der Art und Weise, was ist mein Werkzeug? Aber ich glaube, dass Sicherheit und Angst für mich halt überhaupt keine Themen sind. Also außer, da steckt ganz tief drin nochmal was ich jetzt sagen würde. Also bin komplett null selbst reflektiert scheinbar. Und dann wäre ich eher beim Bauch.
Aber man muss ja auch immer dazu sagen, in diesen drei Zentren gibt es auch immer einen Typus, der da eine blockierte Energie hat. Das heißt, der weiß das selber ganz oft nicht, dass da Wut ist. Also zum Beispiel, der hat dann dieses Thema als Wut, aber es ist blockiert. Das heißt, eigentlich erst in der Auseinandersetzung mit sich selber wird er irgendwie zu dem Thema kommen, dass er wütend ist. Aber nach außen ist das nicht sichtbar und für sich selber das, spürt das, er das
wundert mich
nicht.
Ja nicht, ne? Das Wut und Zorn, das ist ja nicht das, was mich wundert. Mich wundert, dass der Kopf in keiner, also dass der Kopf so weit weg ist dann sozusagen von mir jetzt gerade spontan.
Ah, okay.
Ja, auch da müssen wir nachher nochmal drauf kommen. Ich finde auch, gerade wenn ich vorher gesagt habe, über das Reifen oder Wachsen oder wo man, wie man einen guten Umgang damit auch hat, da kommen nochmal auch andere Nummern oder andere Richtungen auch mit rein. Und das Spannende, eigentlich finde ich schon die ganze Zeit so, ich freue mich so nach, wir müssen irgendwann noch eine Runde machen, wo ich sage so, Jan, ich weiß, was du für eine Nummer
das
bist.
Das ist
so.
Im Übrigen genau der Move, den man nicht machen soll im Enneagramm.
Aber den machen wir dann, wenn das Mikro aus ist.
Auf jeden Fall immer, dann können wir drüber diskutieren, ob ich das auch so sehe oder ob ich das anders
finde. Ja, aber das ist schon, ich finde immer so, das ist oft das Spannende, also was Leute auch so reizt, so dieses, weißt du, mit diesen Nummern dann, aber eben dann auch zu erkennen, und das finde ich jetzt gerade mal wichtig, auch bei dem Enneagramm, auch zu sagen, ey, die Auseinandersetzung damit, auch für einen selber, ja, und auch, das hat schon dieses wirklich, weil es so komplex ist, auch, dass man manchmal denkt, so, ich kapiere das noch nicht so, aber da nochmal auch reinzuschauen und gerade wenn ich sage, boah, die Zahlen, die sind irgendwie so ähnlich, ja, wie Hanna ja vorher auch schon gesagt hat, und dann nochmal zu merken, okay, vielleicht muss ich mich doch nochmal mit der Motivation, Grundmotivation oder auch Themen, die dahinter liegen, auch beschäftigen und dann kriege ich da nochmal ein ganz anderes Bild. Ey, wenn wir nachher darüber reden, auch meine, das, was ich, hättest du mich gefragt, was ich Bauch, Herz oder Kopf bin, das hätte ich wahrscheinlich nicht gewählt, aber ich glaube, das immer mehr, umso älter ich werde, glaube ich, immer mehr, das ist wirklich so mein Zentrum da ist.
Jetzt bin ich auch schon gespannt. Kopf, aber dann lass uns mal die Nummer. Lass uns mal die Dinger durchgehen. Und ich bin total gespannt, was jetzt noch kommt, sozusagen an Spezifikationen.
Also die Frage ist so ein bisschen, wie wollen wir es machen, ne? Also wir können uns über jeden Typus kurz unterhalten. Ich habe aber auch meine Unterlagen mitgebracht aus den Workshops und kann auch eine kurze Zusammenfassung geben. Und dann können wir irgendwie drüber quatschen. Was denkt ihr, was wäre gut?
Ich finde es, glaube ich, cool, die einmal kurz gehört zu haben, die ganzen Sachen.
Okay.
Weil ich noch so nicht so ganz, also ich habe gerade mehr Fragen als Antworten sozusagen in den letzten 10 Minuten gewonnen.
Ja.
Voll gut.
Dann starte ich mal mit der 8. Ja?
Das gefällt dem Pastor.
Okay. Die 8 ist auch deswegen, glaube ich, immer ganz spannend anzufangen, weil das ein Muster ist, was am einfachsten zu erkennen ist. Also wenn ich meine Workshops habe, Seminare oder so, die 8 in meiner Gruppe kenne ich sehr schnell. Die erzählen mir nämlich schon gleich in der Anfangsrunde, was ich alles nicht richtig mache. Und was sie anders machen würden, ob man die Pause vielleicht auch anders verlegen kann. Sie würden dann auch früher gehen. Und vielleicht wäre das auch für die restliche Gruppe cool, wenn wir früher aufhören. Das ist so eine 8.
Was jetzt schon eine richtig unsympathische Gruppe.
Ja, aber das kannst du dir grundsätzlich merken. Es gibt in dem Enneagramm kein Muster, was sympathisch ist. Es geht nicht darum, dass man sympathisch ist, sondern man findet genau das eben raus, was am eigenen Muster nicht sympathisch ist.
Hey, meine Sicht da drauf ist doch noch ein bisschen anders. Ich finde voll Sachen, die auch sympathisch sind, aber vielleicht habe ich es auch ganz durchdrungen.
Natürlich steckt in jedem dann auch eine Stärke drin, so, aber genau. Also wenn man das eigene Muster zuallererst mal erkennt, dann findet man das für gewöhnlich ganz schön scheiße.
Also hoffentlich finden wir Sachen, die man scheiße findet, weil das hilft nämlich zur Selbsterkenntnis.
Weil man will sich daraus entwickeln, genau.
Und machen wir dann trotzdem gleich, warte kurz, eine kurze Frage, machen wir trotzdem gleich die Runde, wo wir gegenseitig so grob so anfangen, eins einzuschätzen, oder darf man das dann nicht machen?
Hey, lass uns doch mal immer Dreiergruppen machen und dann mal kurz darüber reden, so super, mit der 8, 9, 1 anfangen und dann können wir über Jan reden.
Okay. Ja, sehr gut, cool.
Hey, ich finde, wir reden über die das schon denken, dass sie wissen, was sie sind.
Das kann ich ganz auch nachher auf jeden Fall total gerne erzählen.
Dass Jan und ich raten, was ihr seid, und dann sagt ihr, was ihr denkt.
Okay, also 8, und ich habe im Übrigen hier doch diese Titel auch, Führer und willensstarker Kämpfer steht hier oben. Und die Grundüberzeugung ist, das Leben ist ein Kampf, und nur die innerlich Starken überleben. Also das sind so Gerechtigkeitstypen, die treten sehr, sehr schnell für Schwache ein und sind sehr stark nach außen, sehr plauzig auch. Also so, ne, bam, 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 da ist jetzt nicht so Vermittlertaktik gefragt, sondern eher so, die hauen raus, was sie denken.
Ich wusste, dass wenn ich sage, beim ersten Typ, das ist mega unsympathisch, dass das am Ende mein Typ ist. Aber,
unbewusste, also es ist auch schnell so eine unbewusste Grenzüberschreitung, eher so eine Einteilung nach Freund oder Feind, aber voll so für die Schwachen und gegen andere total hart, auch gegen sich selber oft zu hart und dann mit sehr viel Energie unterwegs. Es geht sehr viel um Kontrolle, Einfluss, Machtorientierung.
Ja, gut, ich bin fertig mit der Folge. Dankeschön.
Und dann aber auch
schön, dass wir wieder sind.
So ein Schwarz-Weiß-Denken. Brauchen ein sehr klares Gegenüber. Also zum Beispiel, ich kann ja schon mal so kleine Geschichten auch reinbringen. Mir ist die 8 total fremd. Und als ich das gelernt habe, dass die 8 so blauzig ist und die braucht auch das als Reaktion, das ist total hilfreich. Also seit ich das weiß, wenn mir in meinem Workshop schon in der ersten Runde jemand erklärt, warum wir andere Zeiten haben sollten und dass das wir sicher jetzt anders machen, dann kann ich einfach sagen, coole Idee, nee, machen wir nicht.
Aber direkt zurückgeben.
Und dann ist auch gut. Also das funktioniert auch so. Also die sind da, das tut denen nicht so schnell weh. Das ist so die die 8, die sind wirklich dadurch sehr einfach zu erkennen.
Dann ist gut. Wenn der auf deiner Seite ist, den als Freund hast, so.
Wenn er auf deiner Seite ist, wenn du die schwächere Person bist, für die er eintreten kann, dann ja. Dann ja, genau. Ja, aber eben. Und da merkt ihr schon so, dieser erste Satz, den ich gesagt habe, das Leben ist ein Kampf und nur die innerlich Starken überleben, das ist die Grundüberzeugung, mit der diese Person durch die Welt geht.
Und das ist jetzt der erste Bauchtyp, ne?
Wir sind jetzt im Bauchfüller sozusagen. Das ist der erste Bauchtyp.
Das ist der im Bauch, der empfindet es auch, weil die Ungerechtigkeit, aber die geht vor allem nach außen. Also die Energie, die sehr stark nach außen geht, und das wirst du mitkriegen. Also es ist keine Nummer, die sich versteckt irgendwo.
Genau, den Rest kann ich gerade hier weglegen. Das ist gerade noch nicht spannend. Dann suche ich mal die 9 raus. Die 9, da sind wir nämlich eigentlich so im Gegenteil. Huch, wo ist jetzt meine? Das ist auch wieder klar, dass mir die 9 abhanden kommt.
Das ist die Unauffälligen, oder was?
Das ist ein Typ, mit dem ich nicht so zurechtkomme.
Nee, das sind auch keine Worte, die man von nehmen würde. So. Aber die 9, die haben so einen Titel mit genau, Friedensmensch, ne? Harmonische Menschen.
Diplomat oder sowas.
Diplomat, ja. Da gibt es einen Satz, ein Zitat dazu, zu der 9. Wenn jemand die Welt regieren sollte, dann am besten eine 9.
Das ist tatsächlich so. Das stimmt.
Ist Merkel eine 9?
Hätte ich eine andere These.
Okay.
Sage ich euch später.
Bin ich gespannt.
Na, wahrscheinlich ist die 9.
Das machen wir am Ende der Folge, machen wir die große Kanzlerkandidaten. Scholz, Laschet, Baerbock. Wir ordnen sie ins Enneagramm ein und sagen.
Finden wir eine 9?
Krass. Oh ja, das ist auch voll wieder krass. Also 9 ist die blockierte Bauchenergie. Das heißt, das ist nämlich so ein Typus, der hat auch das Thema Wut, aber der merkt es nicht. Also die ist super blockiert, die wirst du fast nie wütend erleben. Und die Grundüberzeugung ist, ich bin irgendwie unwichtig hier, am besten ist, ich vergesse mich. Und die 9er sind so diese friedvollen Vermittler, die in allem aufgehen, die sind so unparteiisch, verständnisvoll, die lieben, dass wir mit allen verbunden sein. Das ist das schönste Gefühl, sind ganz starke Gewohnheitsmenschen, tun sich eher schwer mit Veränderungen, große Gruppenmenschen. Wenn sie Widerstand leisten, dann eher passiv. Also das hat immer die Kollegin dann so erzählt, ja, die nehmen einen Auftrag an, du sagst denen irgendwie so, mach das, und dann passiert aber einfach nichts. Sie machen das einfach nicht. Also die nicken, ja, klar, mach ich, erledigt. Mhm. Und dann passiert einfach nichts.
Aber einfach, so Richtung, weil sie nicht widersprechen wollen, ja, oder weil
genau,
so,
würden sie nie
um
machen.
Den Frieden zu wahren, richtig, mit der Person, richtig, und die zu enttäuschen, dann mache ich das richtig, so. Und dann kommt nämlich auch da wieder Bauch, Herr Wuthüben, so, die fressen sie eher in sich rein, sagen, so eine Scheiße, habe ich es wieder angenommen, ich wollte es auch anders machen, so. Mann, und die ärgern sich, die können sich auch mega ärgern. Aber du wirst wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil es eher nach innen geht. Ja. Also anders wie bei der 8, wo es nach außen geht, geht es da eher nach innen.
Genau.
Und ich glaube, meine nicht heimliche Theorie, ich glaube, das kostet die so viel Energie, dass es auch der Typ im Enneagramm ist, der wahrscheinlich am wenigsten Energie hat. Vielleicht einfach, weil das so mit der eigenen Wut nach innen beschäftigt ist. So.
Sind sehr langsam unterwegs, also lernen langsames Vorgehen, wenig Selbstwert und schließen faule Kompromisse, eben weil sie die sind so auch als diese Harmonietypen eigentlich bekannt. So, ne? Aber das ist schon wieder tricky, weil auch die 2 ein Harmonietyp ist, deswegen denken 2 ganz oft, sie wären eine 9. Genau, aber eben diese, ich glaube, wer wissen will, ob er eine 9 ist, muss gucken, ob er dieses Verbundenheitsgefühl hat. Das ist mir zum Beispiel ganz zuwider, also diese Körperübung, die wir dazu gemacht haben, ich kann das überhaupt nicht leiden. Aber 9 fühlen sich ganz sehr verbunden mit allem. Die haben so einen Todstellreflex, wenn sie unter Druck kommen, also Dinge einfach auszusitzen. Fällt ihnen eher schwer, Prioritäten und Ziele zu setzen, können nicht Nein sagen, tun es dann einfach nicht, was sie nicht machen wollen. Genau, das vielleicht so ganz kurz.
Und dann gehört noch die 1 dazu.
Und dann gehört die 1 dazu. Und jetzt auch die Frage, wo die ist. Bestimmt hier auch drunter. Irgendwie habe ich dann mein Mitschreib-Dings verändert. Die 1. Aber Jan-Micha, du hast vorhin so gut angefangen mit den Zahlen. Fang doch schon mal mit der 1 an.
Ja, also auch da gibt es ja so ein, ich glaube, die 1 wird immer als so der oder auch die Kritikerin, die vielleicht auch unter dem Titel Perfektionistin dann eher bekannt ist. So. Also wenn du mal irgendwo was Korrektur lesen willst, dann ist wahrscheinlich bei einer 1 vielleicht ganz gut. Wäre schon eine gute Adresse, jemand, der da drauf schaut. Und vorher, als Hanna erzählt hat, so, wenn sie in Seminaren ist und die ersten Leute, die da kommen und die Pause sagen, die 8, das ist auch so eine sehr Autonomie bestimmt, so dieses, ich brauche meine Freiheit, ich sag selber, wenn ich Pause mache, so. Die 1, die wäre dann eher so, das wäre halt richtig oder korrekt, und die sagt so, okay, wir haben mal 5 Minuten überzogen und eigentlich ist aber hier jetzt schon 9:45 und müssen jetzt die Pause machen. Also das ist alles ganz, ganz gut und perfekt und genau richtig. Und es kann voll eben auch schön, voll die Hilfe sein, aber es kann auch echt nerven.
Ja.
Ah, direkt auch eine Person vor Augen.
Ja. Genau, und der Grundsatz, die Grundüberzeugung, in mir und überall sonst in der Welt ist vieles fehlerhaft. Mein Platz ist erst gesichert, wenn alles perfekt ist. Das heißt, und dann muss man aber wissen, dass die Eins auch ganz unterschiedliche Themen hat, wo sie diese Perfektionismus haben will. Ne? Also das kann für manche wirklich das Aussehen im Raum sein und für die Nächsten können das so moralische Grundsätze sein. Das heißt, manchmal erkennt eine Eins die andere nicht, weil sie einfach an unterschiedlichen Stellen ihren hohen Standard haben. Gewissenhafter Perfektionist hat sehr zornige Gedanken und auch so einen latenten Zorn, weil ja immer alles so unperfekt ist und auch so ein Grundgefühl von, ich bin nicht richtig.
Und deswegen auch Zorn, also Wut wieder, genau, Wut-Bauchtypen, wieder die sind auch ganz doll mit sich selber. Also wenn es nicht perfekt, ja. Also auch mit anderen, ja, das ist einfach, das ist alles so imperfekt, ist in dieser scheiß imperfekten Welt.
Ja.
Ey, da gehen die ja kaputt dran, nur an dem Ding.
Vertreten also sehr hohe Werte, sehr hohe Anspruch an sich selber und auch an das Drumherum, sehr genau. Aber auch ein sehr starkes Richtig- und Falschdenken. Und genau, also ein Richtig ist es dann, wenn es qualitätsgeprüft ist. Sind sehr aufrichtig und sehr präzise, aber haben auch immer in sich so ein Muss und Müssen und Sollen. Genau, vermeiden Kritik durch Selbstkritik. Also die versuchen sich selber die ganze Zeit so sehr zu verbessern, dass niemand sie eigentlich mehr kritisieren kann, weil das ist ganz schlimm. Also das ist so ein Wunderpunkt dann auch. Ich habe es nicht richtig gemacht. Genau. Ja, können schwer entspannen, schwer loslassen, sind oft dann auch so Moralapostel nach außen.
Okay, die Zweien, jetzt von denen haben wir schon gehört.
Warte mal, genau, jetzt wechseln wir die erste Gruppe.
Genau,
das war die erste Gruppe.
Jetzt wechseln wir nämlich das Zentrum. Jetzt wechseln wir in die
Bauch-Wut-Gruppe war jetzt, das waren die, wie gerade schon gesagt. Und jetzt kommt das Herz. Ne?
Das heißt, die
hat sich jemand schon wiedererkannt?
Ich glaube, wir sollten erstmal noch durchgehen, weil wir sind gerade relativ langsam unterwegs. Wenn wir nicht eine ganze Folge nur durch die neuen Typen gehen wollen, dann sollten wir lieber nochmal durchkommen und dann in die Details reingehen.
Dann gehe ich ein bisschen zügiger durch. Die Muster 2, der wohlmeinende Helfer. Aus meiner Sicht das zweite Muster, was am einfachsten zu erkennen ist. Mit dem Grundsatz innerlich, jetzt sind alle meine Papiere runtergefallen. Mit dem Grundsatz innerlich, ich werde nur geliebt, wenn ich gut zu anderen Menschen bin und gebe. Und die haben so eine Herzenergie nach außen, also die sind sehr, sehr zugewandt, sehr sehen die Bedürfnisse anderer, erraten die auch sofort, erfüllen die Sachen gleich, helfen überall, so scheinen so ganz selbstlos zu lieben und zu geben. Und innerlich wird aber Dankbarkeit erwartet. Das wird nicht ausgesprochen, aber es wird erwartet. Und da kommt dann auch die Wut, also da kommt dann auch so ein Ärger, wenn das nicht passiert, oder auch so eine Entwertung innerlich. Ein großes Herz, großes Mitfühlen, großes Einfühlen, unglaublich hilfsbereit, unglaublich selbstlos und haben aber manchmal auch so eine Manipulation durch diese, also indem sie in anderen so eine Hilflosigkeit erzeugen. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die so, ne, man ist in einem Raum und die fangen sofort an aufzuräumen. Niemand hat die darum gebeten, aber man selber fühlt sich schlecht, weil man das nicht aufgeräumt hat, weil man das nicht gesehen hat selber. Und diese Person sieht das halt immer. Hat innerlich aber selber eine sehr große Wertlosigkeit und wenig Selbstliebe und ist deswegen auch so angewiesen darauf, dass die anderen dann halt auch wirklich dankbar sind für das, was sie machen. Und das kann wirklich dann so eine große Katastrophe werden, wenn die immer geben und niemand drumherum kriegt das mit, dass man eigentlich ihnen was dafür zurückgeben müsste. Und dann bricht das irgendwann zusammen so, ne? Immer habe ich und du hast nie und genau so. Und die sind sich dessen selber aber nicht bewusst, wie sehr sie das brauchen, gebraucht zu werden. Das ist echt unangenehm im Umgang. Weil wenn man ihnen das sagen würde, würden sie komplett verneinen, würden sagen, ich mache das aus purer Liebe zu allen anderen. Das geht gar nicht um mich. Ich bin ganz selbstlos. Also genau, das finde ich für dieses Muster auch wirklich eine große Not, weil das sehr, sehr schwer für die ist, zu erkennen, das vor sich zuzugeben, dass sie das schon aus dem Eigennutz machen. Genau. Gehen wir gleich weiter? Muster 3. Ja. Ja, das Muster 3. Da bin ich der Meinung, das ist bei Frauen super schwer zu erkennen, bei Männern sehr einfach zu erkennen, der dynamische Erfolgsmensch.
Die Karriere.
The show must go on steht drauf. Manchmal nennen wir, also genau, im Gemeinen nenne ich es manchmal die Blender. Versagen ist das Schlimmste, was denen passieren kann. Man muss eigentlich immer brillieren. Die Leidenschaft, die sie haben, ist die Täuschung. Also eigentlich alle anderen zu täuschen. Und es sind so Menschen, die kannst du in eine Gruppe stopfen und die werden sofort rausfinden, wie muss man in dieser Gruppe sein und das sofort übernehmen. So
Chamäleonartig.
Und das muss man aber fairerweise sagen, das ist nicht aus Bösartigkeit, sondern die haben ganz große Schwierigkeiten, selber rauszufinden, wer sie eigentlich sind. Also ich habe mal eine drei darüber erzählen hören, die gesagt hat, das ist für mich eine unglaubliche unglaubliche Not. Ich kann das einfach annehmen in jeder Gruppe, aber ich weiß eigentlich tief im Inneren nicht, wer ich bin und ich finde da wie keinen Zugang dazu. Also ich komme da nie hin, das rauszufinden. Die haben eine riesengroße Angst, enttarnt zu werden, dass jemand mitkriegt, dass sie scheitern. Eine große Zielorientierung, sehr viel Energie, leben so ein bisschen auf der Überholspur, sind super schnell unterwegs. Sehr begeisterungsfähig, übernehmen auch Verantwortung, sehr effektiv und effizient. Einsatzbereite Führungskraft. Und ich habe immer gesagt, so, also in meinem Muster ist es so, dass ich irgendwie 6 Bücher lesen muss, bevor ich was dazu machen würde. Die 3, da reicht es, einen Artikel gelesen zu haben und dann sagt die, klar, mache ich, ist kein Ding, mache ich ein Seminar dazu. Hier, bin ich dabei. Und das, genau, das ist für mich die 3.
Ist auch Selbstüberschätzung dann, oder? Wenn ich so.
Ja, ein bisschen. Mh. Das würden andere so sehen, die 3 nicht unbedingt. Und die, das Coole ist, die 3 kommt damit auch an. Also das ist wirklich... Also
und das ist genau der Punkt, die 3, also dieses Ankommen...
Die schaffen das auch.
Ja, und das Ankommen ist ja genau das Thema. Ja. Also bei den Menschen, wo sehr beziehungsorientiert sind, die sehr auf diese Liebe und Annahme aus sind, und die 3, die verhält sich eben vor allem gegenüber den anderen Personen auch so. Also da angenommen, Ankommen, das richtige Image zu haben, das ist ja ganz, ganz toll. Wenn die 2 das mehr mit helfen und denen dienen und da geben, die 3er eben so das Image vorne dran zu haben.
Genau. Ja, stimmt. Und wir bleiben noch da weiter in dieser Triade und sind jetzt dabei Muster 4, die anspruchsvollen Ästheten. Die sind, manchmal sagt man so ein bisschen auch so Künstlertypen, zum Teil super, super übersprudelnd, voller Freude und im nächsten Moment zu Tode betrübt. Ganz extreme Höhen und extreme Tiefen. Der Alltag ist eigentlich meistens zu gewöhnlich. Es muss immer irgendwie ein bisschen extravagant sein. Ich habe eine Freundin, auf die das, glaube ich, zutrifft. Und da war mal immer so diese Geschichte, die kann schon dann traurig werden, wenn es super schön ist, weil sie einfach traurig darüber ist, dass das wieder bald vorbei ist. Also die kann im schönsten Moment schon in Tränen darüber ausbrechen, dass das nicht für immer ist. Weil die Dinge eigentlich immer ideal sein müssen. Es gibt immer eine innere Sehnsucht und immer so ein Mangelgefühl. Und diese Sehnsucht von, das wird nie so schön sein, wie ich das eigentlich möchte. Und wenn es dann mal da ist, dann hat es keinen Wert mehr. Also es ist immer so eine große Sehnsucht, sehr blumige Ausdrucksweise. Man sagt auch manchmal so sehr, oft sehr bunt gekleidete Menschen, sehr extrovertiert gekleidete Menschen.
Was hat das mit Liebe und Annahme zu tun?
Das kann dann wieder Jan-Micha erklären. Ich würde kurz das Muster noch fertig machen. Ja. Die binden sehr viel Aufmerksamkeit, also weil sie die Menschen drumherum enorm beschäftigen. Ne, also das sind so Leute, die kommen auf den Arbeitsplatz und können auch einfach erstmal 20 Minuten lang darüber erzählen, was gerade in ihrem Leben los ist und wie dramatisch es ist und wie schlimm und wie sie sich fühlen und was ihnen nicht passiert ist und was sie eigentlich bräuchten. Brauchen eine 100%ige Präsenz des Gegenübers. Sehr emotional, sehr feinfühlig, kreativ, sehr gute Begleiter in Krisensituationen. Also die sind dann genauso auch da, wenn du die anrufst und sagst, dir geht's gerade scheiße, dann bam, 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 sind die irgendwie auch voll da. Großer Wechsel zwischen Nähe und Distanzbedürfnis. Also so auch so eine, dieses Wechseln ist irgendwie, glaube ich, so ein, was sehr Bestimmendes für die, von Stimmung getrieben, Melancholie, Neid, Sehnsucht sind so Themen. Fühlen sich schnell unverstanden. Ah ja, genau. Die Grundenergie oder den Grundsatz habe ich noch gar nicht gesagt. Niemand versteht mich, ich muss etwas ganz Besonderes sein. Das ist ihr Grundsatz.
Oh, das ist das Schönste, bei diesen Typen sie zu hören
man
und so einen Leuten
mal
sofort
Augen,
seine
ne?
Menschen vor Augen zu haben. So. Und mal ist das total positiv. Mal, wenn jemand wenn man die Menschen kennt, dann ist man so, ah krass, so ja, so, dann hat das sowas Neutrales und wenn man die Menschen nicht mag, dann hat das sowas, bam, so in meinem Kopf direkt der zweite Stempel drauf. So.
Und es ist ja aber auch so, dass man nie ganz genau weiß, wo sind die Menschen denn selber schon in ihrer Entwicklung, ne? Also wie an was für einem frühen Punkt in ihrem Muster sind die noch, leben die das noch zu 100% oder haben die sich da schon so ein Stückchen rausentwickelt?
Was ja sehr positiv wäre. Das Thema mit Gefühl und Herz, was da drin ist, wenn die 2 sehr beziehungsorientiert den anderen sieht und sehr in Verbindung zum anderen, die 4, die ist eher, die bleibt da eher bei sich und da geht es viel um sich selber und tief in sich drin und die Gefühle und Melancholie, was da drin ist, so und genau das große Thema von selber gesehen zu werden. Ja. Ja. Also dieses sieht mich denn, seht ihr mich in meiner Einzigartigkeit, ja, also gesehen werden, ist da ganz, ganz groß. Aber bleibt eben bei sich, also anders wie bei der 3, was dann auch eher nach außen was hermacht, was herzeigt. Image, Karriere und die 4 ist da eher in ihrer Einzigartigkeit unverwechselbar da gesehen, erkannt zu werden.
Aber gibt es jetzt hier einen blockierten Typ?
Ja, warte, das ist, welcher war das von den 3?
Das ist dann wieder die 3.
Ich glaube,
dann.
Die 2 ist die blockierte Energie. Ja. Die blockierte.
Also die 9 war blockiert und die 2 ist blockiert, okay.
Denke ich. Kann ich aber nachher nochmal nachgucken. Das habe ich gerade, das muss ich immer nachgucken, das habe ich nicht im Kopf. Okay, wir wechseln die Triade zu Kopf. Da geht es um das Thema Sicherheit, hat Jan Micha vorhin schon gesagt. Und Grundmuster 5, die Welt ist feindlich, ich schaffe mir Sicherheit durch Beobachten aus der Distanz. Sehr analytische Typen haben eher so ein schweres Gefühl, wenig Körperbezug, sagen sehr wenig, wenn dann aber ganz präzise und genau. Wenn sie in der Führungsrolle sind, dann wird ihnen eher so nachgesagt, boah, viel zu wenig Kommunikation. Sind sehr spröde und unnahbar, sehr bescheiden, brauchen einen Rückzugsraum. Also so Fünfen sind so Menschen, die haben ganz oft, wenn sie in Familie leben, dann haben die einen eigenen Raum. Und dann in diesem Raum stapeln sich die Bücher. Also das jetzt mal als so Klischee gesagt, ne, von der Fünf. Sind Wissensanhäufer, haben ganz oft so einen trockenen, sarkastischen Humor. Oft auch hochsensibel, deswegen brauchen die diesen Rückzugsraum auch, weil sie so viel wahrnehmen. Und haben häufig so Spezialgebiete außerhalb vom Mainstream. Sehr gute Beobachtungsgabe, auch wenig Selbstwert. Die Leidenschaft ist der Geiz und eher so, ich geize mit meinen Gefühlen und meinem Wissen. Also das sind eben, die haben unglaublich viel Wissen, aber da ranzukommen ist gar nicht so einfach. Also die haben das oft eher so für sich.
Sag mal kurz was, wenn du über Leidenschaft, das kam mal schon ein paar Mal vor, stimmt, jedes Muster hat eine Leidenschaft. Das ist jetzt nicht, Leidenschaft hört sich ja, wenn jemand leidenschaftlich ist, hört sich ja positiv an. Eigentlich ist in dem beim Enneagramm eher was Negatives. Ja. Ich finde, also gerade die Christian-Bücher, die haben oft auch die Wurzelsünde, das finde ich auch kein so schönes Wort. Deswegen, ich bin auch ein bisschen am Gucken, was anderes so, aber so eine Grundversuchung, manchmal auch so das Hindernis für sich selber, die blockieren sich damit selber. Und Leidenschaft ist dann eher was, also das wird oft mit so Wurzelsünden, ja, diese Todsünden auch in Verbindung gebracht, so, die kann man sogar auch abgleichen dran, aber es ist eben genau diese Gier habt, ich horte das alles für mich, das ganze Wissen, also eigentlich was Negatives, was schade ist immer.
Muster 6 ist die blockierte Kopfenergie, da haben wir wieder die nächste Blockierung.
Und was heißt blockieren nochmal? Hat es vorher schon gesagt? Und ich hab's
ich kann das ist tatsächlich, also es gibt das andere zum Beispiel, was wir gerade hatten, die 5 ist die überentwickelte Kopfenergie. Und das ist halt so, die einen haben das ganz, ganz, ganz viel zu viel und die anderen haben es halt weggedrückt. Also da ist es eigentlich auch da, aber es ist halt blockiert, also wieder kein Zugang dazu.
Genau.
Genau, ja, egal. Das erzähle ich später vielleicht nochmal mehr dazu. Das ist der loyale Skeptiker. Die Grundaussage innerlich ist, es gibt keine Sicherheit. Und die haben ganz, ganz feine Antennen für Beziehungen und Unstimmigkeiten. Die haben immer so Befürchtungen, ja, aber, also können immer so, ne, hat man nicht gedacht, aber das vielleicht noch nicht. Das Grundgefühl ist Angst. Haben so eine ständige Unsicherheit. Die Leidenschaft ist der Zweifel. Alles wird angezweifelt, allem gegenüber skeptisch. Und scannen immer jedes Gegenüber danach, bist du echt, kriege ich da irgendwas mit, was nicht echt ist, eine sehr kritische Weltsicht, schenken einem ein halbes Vertrauen, kein ganzes, suchen nach hintergründigen Motiven, sind selten in hohen Führungspositionen, weil ihnen das eigentlich zu viel Last ist, sind sehr, sehr pflichtbewusst, sehr treu, sehr loyal, sehr gründlich, und vertrauen sich Autoritäten an, aber bleiben so unter Beobachtung. Also es ist so eine große Ambivalenz, was Autoritäten angeht. Stress löst eine Lähmung aus. Und was man bei der 6 noch wissen muss, ist, dass es die in zwei verschiedenen Varianten gibt. Die gibt es einmal phobisch. Das sind so die Typen, wo man ganz viel Angst sieht, also wo man das auch nicht übersehen kann, die das auch nach außen ganz viel formulieren. Und es gibt eine kontraphobische 6. Die suchen dann gerade das Risiko. Also die machen das, wovor sie Angst haben, erst recht. Die werden manchmal verwechselt mit 8, weil die dann halt auch so eine krasse Energie nach außen haben, so eine Aggressivität und ein Rebellentum. Aber es kommt eigentlich aus der Angst heraus und in der Hoffnung, wenn ich das alles mache, bevor ich Angst habe, dann muss ich vielleicht keine Angst mehr haben. Dann kann ich mir die Welt vielleicht sicher machen. Und dann sind wir schon beim letzten, die 7. Das ist die Kopfenergie, die nach innen gerichtet ist, sind die lebensfrohen Optimisten. Die lassen sich's immer gut gehen. Die sind sehr schnell im assoziativen Denken, kreativ, eher keine Umsetzer, eher die Visionäre bei dem Ganzen. Lieben Abwechslung, es darf nicht zu langweilig sein. Und die Leidenschaft ist die Gier, aber vor allen Dingen nach positiven Optionen. Also es muss immer ganz viel Schönes passieren. Sehr spontan, sind leicht im Kontakt, zumindest als Erwachsene. nicht so die konstanten Beziehungspfleger, eher spaßorientiert. Wenn es zu viel Stress gibt, dann quengeln sie oder verpflichten andere. Das kenne ich auch richtig gut. Ich habe eine Freundin, die ist eine 7, die ist Hammer im Delegieren. Also die liebt Unternehmungen, aber das, was dann das Anstrengende ist, das wird super schnell verteilt an alle. Und dann ist gut, dann hat sie da Spaß dran. Den anderen bewegen und man muss sich sehr gut abgrenzen bei ihr. Ne? Also man muss super schnell sein zu sagen, ach so, nee, da hatte ich jetzt eigentlich keine Lust dazu, das zu machen. Sonst hat man ganz schnell das überbeholfen kriegt. Und sie wollen vor allen Dingen den Schmerz vermeiden. Das ist das große Versuchen, keinen Schmerz zu spüren. Genau, sehr lebensfroh, erfinderisch, viel Aktionismus, wenig Ruhe. Eher so ein kollektiver Führungsstil, wenn sie führen. Genau, fällt ihnen schwer, sich festzulegen. Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ach ja, und der Grundsatz, nach dem sie leben, ist, ich muss mögliche schmerzhaften Erfahrungen vorbeugen, indem ich immer positive Optionen habe und es mir gut gehen lasse.
Genau, und deswegen gehören die zu der Kopfgruppe, um da nochmal auch was zu der Triade zu sagen. Mhm. Also was ich auch spannend finde, Kopf und das Sicherheitsstreben, da hast du es vorher schon gesagt, bei den Sechsern, die denken schon alles durch, um dann möglichst so abzuschätzen, dass da nichts irgendwie unerwartet kommen kann. Ja, das schafft eine Art Sicherheit. Die Fünfer machen das über viel Wissen anhäufen und ich weiß dann zu allem vielleicht auch was so. Mhm. Und die Siebener, das ist dann eher eigentlich der Fluchtreflex. Ich hau da einfach ab. Ich flüchte dann vielleicht auch im Kopf einfach nur raus aus manchen, vor dem Schmerz, vor dem Leid, flüchte ich mich in das Nächste. Da muss ich ja nicht so arg drüber nachdenken. Also und da geht es eigentlich auch viel über den Kopf, aber vielleicht eher mit einer Flucht als mit der... Ja. Alles durchdacht zu haben.
Und das mit diesen, also ich denke da gerade wirklich auch an die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, weil die hat sich auch im Enneagramm auseinandergesetzt und es ist wirklich, sagt sie, das ist für sie so schwer, innerlich an diese schmerzhaften Themen zu kommen. Die sagt, Hanna, ich gehe da rein und dann wird es wie verschwommen. Es ist einfach weg und es ist für sie richtig, richtig harte Arbeit, weil sie sich damit halt auch ganz viele Dinge, wo sie sich entwickeln könnte oder wo sie sich auch in Beziehung entwickeln will, nicht mitkriegt. Also wir haben in unseren Geschichten, wir haben ganz viel miteinander erlebt und manchmal kann das passieren, sie hat mir ein schlimmes Erlebnis erzählt und ein Jahr später fährt sie da wieder hin und dann frage ich sie, Mensch, und wie geht's dir denn jetzt damit, dass du da wieder hinfährst? Und sie so, wieso denn? Was denn? Und die so, das war doch letztes Jahr ganz furchtbar, da habt ihr doch diesen Konflikt gehabt mit der Person. Und die so, ach ja, stimmt.
Und das ist ja auch ein gutes Gegensatzpaar, oder?
Das ist für dich eingebrannt. Unklar, ich verstehe das gar nicht, weil ich habe das alles im Kopf. Bei mir wird es nie verschwinden, diese negativen Erinnerungen. Und mit ihr, das ist faszinierend, dabei zuzugucken. Also es ist einfach weg. Die kann sich da einfach nicht dran erinnern. Und das ist halt auch schlimm. Also es ist für sie auch schlimm, weil du damit halt auch bestimmte Dinge nie bearbeiten kannst, weil das alles in so einem Nebel in ihr verschwindet. Weil dieser Schmerz halt so sehr vermieden wird.
Wo geht man denn jetzt mit dieser Liste hin? Also ich glaube, weil das Erste, was natürlich passiert ist, jeder hat von uns halt einmal eine lange Liste von, die Person, also ich habe direkt dann irgendwie so bei so, ja, angefangen, gerade so ein paar Namen aufzuschreiben, wo ich dachte, die Person ist das, die Person ist das, die Person ist das, glaube ich so. Aber wo geht man denn jetzt hin mit so einem Test? Sagt man jetzt, ja, geht mal raus, macht den Test für euch und dann...
Man macht den Test eigentlich nicht. Also die Urform, wie ich sie gelernt habe, wie sie auch meine Trainerin immer sagen würde, ist, du beschäftigst dich mit dem Enneagramm so lange, bis du dein Muster findest und das wandelt sich auch manchmal noch. Also sie zum Beispiel selber, die sich viele Jahre damit auseinandergesetzt hat, hat erst in irgendwie dann, nachdem sie sich schon 5, 6 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ihr Muster gefunden. Ich würde auch sagen, niemals in der ersten Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, wirklich dann auch erst, als ich mich nochmal intensiver damit auseinandergesetzt.
Aber was heißt das, ein Muster zu finden, wenn nicht, man macht einen Test und dann wird gefragt, wie fällt es sich in der Situation, wie fällt es sich in der Situation?
Weil es halt nicht um Verhalten geht, Jan.
Ja, und ich bin ein anderer Typ. Ich habe als erstes einen Test gemacht. Ich fand es voll neugierig so. Ja, also mach natürlich so. Aber ich würde immer sagen, dann nicht stehen bleiben. Also wenn du einfach neugierig bist und wenn das der Zugang erstmal ist, wie die Eingangstür dazu, zu sagen, ey, dann mach das mal und guck mal und hoffentlich regst du dich über ein paar Sachen auf, sagst, Quatsch, das bin ich nicht. Und dann merkst du beim nächsten, oh shit, das könnte vielleicht doch ich sein. Und dann kommst du dann wäre irgendwie gut, auch nicht nur bei der einen Nummer, die rauskam, sich damit zu beschäftigen, zu sagen, das ist alles Quatsch, bin ich nicht, nehme ich auf, sondern zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja der Test, wenn er gut ist, hat er vielleicht sogar noch irgendwie auch eine zweite und eine dritte Idee, was vielleicht auch sein könnte und dann vielleicht mal das zu gucken. Ja, Hanna hat vorher schon gesagt, manchmal verwechseln wir die mit denen, vielleicht kann man da hinkommen und dann nochmal die durch. Und dann hast du schon zwei verschiedene, wo du merkst, okay, du musst dich doch mit dem dahinter beschäftigen und dann begibst du dich auf die Reise, da das rauszufinden. Und das wäre immer, ich würde immer dazu ermutigen, zu sagen, egal, ey, wenn du ein Typ bist, hat man vorher ja eine 5, die würde eher sagen, ich lese mal 3 Bücher dazu und dann weiß ich vielleicht Bescheid oder Hanna hat vorher gesagt, auch ein paar Bücher gelesen, dann weiß ich da Bescheid. Ja. Ich bin eher, ich lese einen Artikel oder ich lese das anders so und denke so, voll spannend, dann lese ich doch nochmal mehr. Aber zu sagen, sich auf die Reise zu begeben und immer auch mit dem, nach dir selber zu gucken und nicht gleich zu sagen, ah geil, jetzt kann ich dem anderen noch sagen, also jetzt kann ich meinem Partner, meiner Partnerin noch sagen, das habe ich bei dir, das wusste ich das immer wusste schon, die sagen es auch, das ist falsch, sondern fang doch mal an mit dem zu sagen, oh shit, wenn ich so bin, dann tut mir das voll leid, dass ich dir das antue, also dass du damit klarkommen musst oder ey, das hat einen ganz anderen Respekt von meiner Frau entwickelt zu sagen, was die aushalten muss mit mir. Finde ich voll spannend.
Aber das würde ja schon nicht, jede Person in dieser Gruppe würde ja schon so selbstkritisch, wenn die 8 feststellt, sie sind 8, sagt sie, das ist doch geil, oder?
Nee, nicht immer. Also das ist ja die Frage, warum mache ich das? Und an sich ist die Einladung beim Enneagramm, aus dieser Fixierung rauszukommen. Also das ist vielleicht nochmal gut zu verstehen, warum macht man sich überhaupt diese Mühe? Und das Ding ist, dass wir irgendein Muster gelernt haben, um zu überleben in unserer Kindheit. Wir haben irgendwas gelernt, wo wir mitgekriegt haben, so, wenn wir das machen, dann kommen wir ziemlich gut durch. Und das ist aber ganz oft ein Muster, was uns davon abhält, später, wenn wir erwachsen sind, wirklich bei uns anzukommen. Und das Enneagramm gibt dir eine Möglichkeit zu entdecken, wo du was immer mehr machst, was dich eigentlich von dir wegführt. Also es ist eine unglaublich große Entwicklungseinladung. Und das kann man vielleicht jetzt nochmal dazu sagen, wenn man sein Muster gefunden hat, dann gibt es dafür halt auch eine Stressrichtung und eine Entwicklungsrichtung. Also ich kann dann auf einmal verstehen, warum ich im Stress so und so reagiere und kann aber auch auf die Idee kommen, oh Gott, ist gar nicht hilfreich, was ich da mache. Aber ich mache es total automatisch. Also wenn ich nicht dahin gucke, dann werde ich das immer wieder so tun. Und meine Entwicklungsrichtung ist mir unglaublich fremd. Also da gibt's so eine schöne Übung, wenn ihr mal einmal eure Arme verschränkt und guckt, welcher Arm dann oben ist. Merkt euch das mal, genau, verschränkt einmal die Arme, guckt mal, welcher Arm oben ist. Und jetzt löst es auf und verschränkt nochmal die Arme, aber andersrum. Und dann guckt mal, wie fühlt sich das an.
Genauso okay.
Mein Muster wird aussagen so.
Ist es genauso okay?
Fast genauso
okay. Fast genauso okay. Okay, dann sind wir eine ungewöhnliche Runde. Normalerweise, also für viele ist es dann fremd. Also ist es sowas, würde ich so nicht automatisch machen.
Nee, das nicht.
Ist merkwürdig. Genau, und die Entwicklungsrichtung ist ähnlich. Also das ist nichts, was man aus sich selbst heraus jemals machen würde, weil es komplett dem eigenen Muster widerspricht. Aber es hat was, also für mich war das, mein Muster zu erkennen, was unglaublich heilsam ist. Also ich habe zum einen verstanden, dass nicht alle sich mit diesem Grundsatz rumschlagen und ich konnte auf einmal verstehen, warum manchen Menschen manches so leicht fällt, wo ich zugucke und mich frage, wie machen die das? Wieso können die das? Und ich kriege das nicht hin. Bis ich eben verstanden habe, die haben nicht diesen Satz in ihrem Kopf rotieren, den ich in meinem Kopf rotieren habe. Und ich kann an manchen Stellen gnädiger mit mir sein, auch zu sagen, ach krass, okay, ja stimmt. Und ich habe aber auch eine Idee, wo es hingehen kann.
Das wäre jetzt genau dieses, wo es hingehen kann, wäre jetzt die Frage, auf die ich noch, also ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Wir können jetzt entweder reingehen weiter ins Enneagramm, in diese Gruppen und dann nochmal irgendwie über Dinge reden.
Lass oder mal wir können praktisch machen.
Ja, ich glaube, es hilft dann
halt Beispielen auch so.
Okay, weil sonst hätte ich noch die Frage gestellt, dieses mal wohin, dieses mein wahres Ich, was es immer ging, jetzt irgendwie, da hätte ich nochmal Fragen zu gestellt. Aber dann reden wir vielleicht erstmal über die Praxis und danach reden wir nochmal zum Abschluss über das, wo es hingeht.
Was wäre die Praxis? Warte, Jan-Micha, du hattest, glaube ich, schon eine Idee, oder?
Ja, ey, klar, ich habe viele Ideen. Das gehört zu meinem Muster dazu.
So. Magst du denn
Mein Vorschlag wäre, rate doch mal, wir haben davor gesagt, weil das doch so spannend ist, so, sag doch mal, entweder für die ganze Runde oder auch für mich und ich erzähle gerne einfach, weil das zwei, drei von den Beispielen, was Hannah gerade gesagt hat, auch so.
Ist bei mir genauso, ich kann da auch gerne was von erzählen.
Wir haben ja alle schon rausgefunden, dass der Jan auf jeden Fall eine 8 ist.
Oh. Ja, ich glaube, er ist noch nicht sicher.
Ich hätte noch ein
zweites Muster, was eventuell auch sein könnte.
Ja, ja, genau das. Aber das wird wirklich, als wenn ich sage, natürlich habe ich bei mehreren Mustern gedacht, ja, also nicht bei allen so, aber so, es gab schon zwei, drei Muster, wo ich dachte, komm ich rein.
Ja. Und das ist ein super erster Schritt, Jan, genauso funktioniert das. Also du hast am Anfang so zwei, drei und dann guckst du dir die nochmal genauer an, was ist denn da los bei denen und so.
Genau, ich glaube,
ich habe gedacht, ich könnte dich mal triggern damit, so, ob du da aufschreist oder gleich so. Aber.
Nee, Ding ist hat ja, das, ja selber schon.
Nee, natürlich war es lustig. Natürlich hört man das Erste. Also ich glaube, als so ein. Okay, jetzt sind wir sehr, glaube ich, jetzt wird's einmal machen wir kurz hier die. Jetzt machen wir jetzt hier eine Viertelstunde.
Ja, es wird persönlich.
Psychotherapie hier mit 365 Grad Couch. Also als jemand, der sehr, sagen wir mal, beim Disc-Test irgendwie, wo alle schon vorher wissen, ja, du bist auch der Dominante und so. So, als jemand, der sich damals schon dadurch auseinandergesetzt hat, der natürlich als jemand, der dominant auftritt, der in seinem Podcast als erstes sich damit beschäftigen muss, wie rede ich weniger und nicht, wie rede ich mehr in dieser Runde, der das in seinen Runden so hat, ne, der selber in Führungsposition ist, bla 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 bla, 2 Meter groß ist, das sage ich auch immer, also natürlich macht, also an vielen Stellen sozusagen, musste ich in meinem Leben mich damit auseinandersetzen, dass ich ein bestimmter Typ bin. So, was die Diplomaten, die bekommen das wahrscheinlich nicht so häufig gespiegelt und haben nicht so viele Konflikte deswegen. Aber deswegen würde ich sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich zum Beispiel es höre und denke, ja gut, wenn ich das so höre am Ende, ist doch okay. Also ich sehe das nur als negativ dann sozusagen. Ich habe da kein Problem damit und sage, gerade wenn ich jetzt, also dann würde ich sagen, dann bin ich eine 8, die probiert mittlerweile einfach nicht mehr als erstes in der Runde was zu sagen. Und dann bin ich doch, ja, bin ich doch gut. Und am Ende will ich Leuten helfen. That's it. Schade, dass es nicht mehr Leute gibt wie mich. So.
Das wäre auch dein Wachstumspfeil aber, übrigens.
Okay, weil das wirklich, sonst hätte ich gesagt, also das ist jetzt ja, dass es mich nicht stört, wenn Leute mich schlecht finden. Ich selber das reflektiert habe und sage, das, was mich an mir stört, das probiere ich rauszuarbeiten. Bin ich ja perfekt und jetzt könnt ihr mich alle malen, jetzt gehe ich raus und trinke mein Kaipi. So. Also, und, aber das ist ja nicht das, wo das hin will wahrscheinlich.
Das ist der Punkt, den du vorhin meintest, dass ja nicht alle Muster wirklich Bock haben, sich zu hinterfragen. Und da hast du natürlich schon recht. Also die Achten sind schon am ehesten diejenigen, die auch sagen, die Achten und die Dreien, glaube ich. Die Dreien haben keinen Bock, sich einordnen zu lassen. Also die sagen, erzähl mir nichts davon.
Genau.
Das bin ich alles nicht, geh mir weg damit. Und die Achten sind die so, ja, wo ist jetzt das Problem? Wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Welt doch wirklich gut.
Das ist nämlich, es gibt ja doch die Dreien und die als, also ich würde sagen, ich bin natürlich eine 8, weil die Dreien sind eine Karriere geil und die 8 will jemandem helfen und deswegen macht's die, ist es so viel geiler, eine 8 zu sein als eine 3 und deswegen kann ich als 8 schon auf meine Dreien nieder runterschauen und sagen, das sind die anderen.
Viele Dreien sind sehr gute christliche Leiter oder auch sehr schlechte christliche Leiter.
Ja, das widerspricht aber mein Punkt. Das widerspricht mein Punkt ja nicht.
Aber. Okay, aber 8 und 3 wäre so da eine Richtung, wo du sagst, so da könntest du dich mal noch mehr mit auseinandersetzen, zu gucken, ob das.
Nee, 8 und.
Ach, die 3 wolltest du ja nicht sein.
Nee, 3 bin ich auch nicht. Ich glaube, es gab irgendwo unten bei dem Kopfding doch nochmal, wo ich dachte, aha. Nicht die Optimis, vielleicht die Optis. Es gab da bei der 7 habe ich kurz gezuckt. Bei 7 habe ich kurz gezuckt zwischendurch.
Da gibt es auch noch eine spannende, um an der Stelle vielleicht
kurz Flügel, oder? Drauf einzugehen. Müsst du die Flügel erklären, das würde total Sinn machen.
Es gibt nämlich wirklich auch, also man sagt bei Leuten eben, die nahegelegen, also wenn das der nebendran, das ist der Flügel genannt, ja. Also bei der 8, der hat den 9er oder den 7er Flügel, da gibt es eben manche auch, wo man sagt, so, ey, da gibt es die Anteile auch davon und dann ist das praktisch nochmal eine eigene Mischung, die jetzt eben nicht die nur Kämpfer, Verkämpften sind, sondern eben noch so Optis, die Optimisten noch dazukommen.
So eine Tendenz,
so ein Anteil einfach von dem noch mit dabei und es gibt eine andere Mischung. Und auch da nochmal für alle, die sagen, ey, jetzt mal das schon besser als die 4 Einteiler, die grobe Raster von dem Dist-Test. Jetzt habe ich zumindest 9. Auch da nochmal zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, es gibt nur 9 Typen, sondern ich finde es schön bei dem einen Buch, das ich auch letztens erst gelesen habe von einem Morgan Cron. Der hat es mit so Farben auch dargestellt und sagt auch, es gibt immer die ganze Farbpalette. Also du bist jetzt nicht nur blau, sondern es gibt eben noch hellblau, dunkelblau, türkisblau, Petrol oder sonst irgendwie. Also da gibt es auch eine ganze Farbpalette. Also nicht jede 8 ist genau gleich. Und eben das wird auch sichtbar, auch durch die Flügel, dass manche vielleicht noch mehr an der einen Seite sind und manche mehr an der anderen Seite. Und das macht es tatsächlich nochmal spannend auch, ja.
Und Flügel können aber nur zu dem daneben sein, ja, ne? Weil das war mein erstes Missverständnis bei dem Thema gewesen. Ich dachte, man kann dann doch eben das kombinieren. Nee, man kann nicht Mix und Match machen. Also das ist nur
Flügel sozusagen nur an der Seite
rechts und links so, ne?
Ja.
Pony, möchtest du zuerst noch was zu dir sagen? Weil sonst hätte ich jetzt probiert, mal die beiden einzuschätzen, weil das echt nicht so einfach ist. Ich glaube, wir haben nicht so zwei so typische neben uns, die sitzen.
Das Problem ist, dass ich Jan Micha nicht so gut kenne und bei Hannah habe ich schon mitbekommen, hat sie, glaube ich, irgendwie gesagt, was sie ist. Darum musst du das jetzt machen.
Ich habe Hannah tatsächlich bei einer 5.
Soll ich dir jetzt schon was zu sagen? Weißt du schon, was ich bin, Jan Micha? Sonst könntest du auch noch
eine Einschätzung geben. Du hast doch vorhin
schon gesagt. Ja, da waren Jan Micha nicht im Raum. Du warst im Raum. Okay, soll ich was zu sagen?
Ja.
Ist ziemlich nah dran. Ich bin eine 6. Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang überlegt, ob ich eine 5 bin, aber ich bin zu sehr unter Menschen, zu viel unter Menschen. Die 5 sind noch sehr viel zurückgezogener, als ich das bin. Die würden nicht unbedingt hier im Podcast sitzen. Eher selten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr an dieser Stelle sehr gespannt darauf wärt, ein weiteres halbstündiges Gespräch darüber zu hören, was wir so für Typen sind, wie wir damit umgehen, was man damit weitermachen sollte mit diesem ganzen Thema Enneagramm. Leider hatten wir bei der Aufnahme ein kleines technisches Problem, was uns oder mir erst im Nachhinein aufgefallen ist. Deswegen ist an dieser Stelle leider das Gespräch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sind sehr gespannt, eure Meinung dazu zu hören. Ich kann schon mal berichten, dass bei uns privat, seitdem wir diese Aufnahme gemacht haben, wirklich intensivst über das Thema Enneagramm gesprochen wird. Wir intensivst Beziehungen in verschiedenen privaten, familiären und ähnlichen Umfeldern analysieren mit den Zahlen. Und der erste Reflex bei manchen Menschen ist, ach, das ist eine 7, ja klar, oder ach, das ist eine 2. Schreibt uns, wie es euch damit geht mit dem Thema oder ob das völlig neu ist, ob ihr es völlig Quatsch haltet oder nicht. Genau, schreibt es gerne in die Kommentare, Instagram, 365 Grad Podcast und bis zum nächsten Mal.